Die Börsenwelt, die verändert sich. Anlegen am Kapitalmarkt, das bedeutet heute Hochleistungsrechner statt wild durcheinander schreiende Händler. Anlagealgorithmen mit künstlicher Intelligenz hinterlegt und immer neue Finanzinstrumente. Mit dem Plutos Finanz Podcast wollen wir diese und viele weitere Finanzthemen aufgreifen und mehr Licht ins Dunkle bringen. Wir sind seit über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zurück beim Plutos Finanz Podcast. Mein Name ist Marius Becker. Und ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast hier begrüßen zu dürfen, und zwar Herr Daniel Bernecker. Er ist der Herausgeber des Aktienblatts, einem internationalen Börsenbrief. An der Stelle erstmal, hallo Herr Bernecker.
Guten Tag.
Wir sprechen heute über die aktuelle Marktsituation und was vor geraumer Zeit an den Märkten passiert ist und wie das auch zu deuten ist und wie es möglicherweise weitergehen kann. Das heißt, die Frage direkt an Sie, Herr Bernecker: Was ist denn genau in den letzten Wochen passiert?
Also das Wichtigste, was passiert ist, ist tatsächlich die Zinserhöhung und die Intervention der japanischen Notenbank zugunsten des Yen. Das ist den meisten nicht so bewusst, welche Bewandtnis das für die Märkte hat. Aber es hat, um das vorwegzunehmen, alle internationalen Börsen in eine stabile Lage gebracht, eine Stabilität gegeben, die wir seit Jahren eigentlich vermisst haben. Und das mag den meisten verwundern, weil es ja doch sehr turbulent war. Aber das ist relativ einfach erklärt. Seit gut 2 Jahren steigen die Zinsen in den G7-Staaten nahezu dramatisch. Wobei wichtig ist, es geht dabei nicht um die Zinserhöhungen der Notenbanken am sogenannten kurzen Ende der Zinskurve, sondern es geht um die Anleihenmärkte bzw. die Umlaufrenditen gemessen an den 10-jährigen Staatsanleihen. Das sind die wichtigsten, einmal die US-Staatsanleihen und dann natürlich die deutschen. Das sind die beiden Benchmarks. Aber alle Staatsanleihen sind seit dem Sommer 2022 explosionsartig gestiegen. Und wer Anleihenmarkt kennt, weiß, das bedeutet, dass Anleihenmarkt extrem abverkauft wurde. Nun muss man wissen, dass das eigentlich nicht möglich ist, denn strukturell sind die so eingebunden, diese Märkte, dass sie eigentlich nicht abverkaufen können. Und gleichzeitig haben wir natürlich die Unterstützungskäufe der Notenbanken seit der Finanzkrise 2012, die ebenfalls die Anleihenkurse hochhielten und die Renditen niedrig. Das war die berühmte Kontrolle der Zinskurve. Seit 2 Jahren läuft die in den G7-Staaten aus dem Ruder. Die Renditen sind explodiert, die Zinsen sind explodiert, die Notenbanken mussten nachziehen. Alle haben das gemacht, nur eine fehlte noch, und das war die Bank of Japan. Nun ist die Bank of Japan eine besondere, denn sie hat die Intervention zugunsten, also zulasten des Yen und die Senkung der Zinsen betreibt sie systematisch seit gut 25 Jahren, nämlich nach dem Ende ihrer Finanzkrise. Und sie hat dogmatisch immer darauf bestanden, auch in den letzten 2 Jahren, dass sie das nicht tun wird. Sie wird die Zinsen nicht anheben. Der Markt hat den Yen unter Druck gesetzt, die Marktkräfte wirken, und letztendlich hat jetzt im August hat sie dann nicht nur erhöht, sondern sie hat dann auch ihre Devisenreserven eingesetzt, Yen gekauft, Dollar verkauft. Das sind unglaublich große Kapitalbewegungen, die führten dazu, dass die berühmten Yen-Carry-Trades, das sind Effektenkredite in Yen, die gut 50% aller Spekulationen an den Märkten finanzieren, von jetzt auf gleich eingedeckt werden mussten. Und um die einzudecken, müssen die jeweiligen Anleger alles verkaufen, was sie haben, um den Kredit zu decken. So entsteht dann die Wirkung in den Kapitalmärkten, die wir die letzten 2 Wochen sehen. Das zum größeren Zusammenhang. In der Folge dessen ist so viel Liquidität durch die Märkte geschleust worden, dass die zum ersten Mal seit 2012 eigenständig liquide wurden. Das gilt insbesondere für den Anleihenmarkt, der notorisch illiquide seit 2-3 Jahren ist und immer wieder der Stütze und Unterstützung der Notenbanken bedarf, um liquide zu bleiben. Und wie mit einem Lichtschalter, der angestellt oder abgestellt wurde, hat die Intervention der Notenbank in Japan dazu geführt, dass massiv Liquidität wieder in die Anleihenmärkte reingeflossen sind, die Renditen stark gesunken sind, gerade bei den US Treasuries und auch bei den Bundesanleihen, und der Markt von jetzt auf gleich zum ersten Mal seit 2012 auf eigenen Beinen steht und es sich seitdem auch dort hält. Und das ist die Ausgangslage, mit der wir in den Herbst reingehen. Und das Gleichgewicht der Märkte, das sich da hergestellt hat, das ist wirklich ein großer, großer Erfolg. Leider liest man das nirgendwo, das wird alles immer anders etwas dargestellt, aber das ist der innere Zusammenhang, in dem wir uns jetzt befinden.
Zwei Fragen. Die eine bezieht sich darauf, für die Hörer, die jetzt die Carry Trades, die Sie angesprochen haben, nicht kennen, können Sie darauf nochmal ganz kurz eingehen, was da im Vorfeld passiert ist?
Also ein Carry Trade ist grundsätzlich, ich leihe mir Geld in einer Währung mit einem niedrigen Zins und eine Währung, die abwertet, und nehme dieses Geld und kaufe damit ein Wertpapier oder eine Anlage in einem Hochzinsumfeld. Also bestes Beispiel, ich leihe mir 100.000 Euro in Yen im Oktober 2023, zahle dafür 1% Zinsen. Der Yen kostet zu dem Zeitpunkt 110 Yen je Euro. Ich kaufe damit Nvidia-Aktien als Beispiel und setze darauf, dass Nvidia sich verzehnfacht, was sie ja dann in dem Fall getan hat, und dass im Laufe eines Jahres der Yen-Kredit sich verbilligt, indem der Yen halt abwertet, das hat er ja auch, von 110 auf 140 Yen je Dollar, Euro, und gleichzeitig das Zinsniveau niedrig bleibt. Dann habe ich extrem hohe Renditen. Und das ist auch gemacht worden. Nvidia ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber vom Grundprinzip. Diese Yen-Kredite, diese Effektenkredite oder auch Lombard-Kredite sind immer relativ kurzfristig. Das heißt, sie müssen immer prolongiert werden. Mithin sind sie sehr zinssensitiv, und wenn die Währung aufwertet, dann geht die ganze Kalkulation schief. Und wenn die Notenbank also stark interveniert und der Yen dann plötzlich um 10-20% aufwertet und gleichzeitig dann auch noch die Zinsen erhöht, dann muss der Anleger die Beine in die Hand nehmen, das Portfolio räumen, ganz schnell, damit er seine Kreditposition bei der jeweiligen Bank eindecken kann. Und dann verkauft er nicht nur das Papier, auf das er spekuliert hat, sondern egal, welches Papier er gerade im Portfolio hat, das liquide ist, um sein Leverage, also sein Verschuldungsgrad, zu senken, damit die Bank zufrieden ist. Das ist ein Carry Trade. Und der ist auch normal. Das ist ein normaler Bestandteil der Märkte. Ist natürlich extrem, wenn Sie eine Währung haben, die so groß ist wie der Yen, also drittgrößte Währung der Welt, die massiv abwertet, weil die Notenbank die Zinsen in dieser Situation nicht die Zinsen erhöht hatte. Also er verlor ja gegen Dollar sogar fast 60% in 2 Jahren, der Yen. Dann ist ein Carry Trade unglaublich lukrativ. Diese 100.000 Euro, die Sie dann sich geborgt haben, oder meinetwegen 100.000 Dollar, die sind dann hinterher wirklich nur noch mit 60.000 zu tilgen. Das heißt, Sie verdienen nicht nur an der Performance des Papiers, das Sie kaufen, also Nvidia, sondern eben auch an der, dass sich der Kredit quasi selber durch die Abwertung der Währung tilgt. Und Sie können die hohe Dynamik der internationalen Aktienmärkte und auch die hohe Dynamik der, gerade in Amerika, der Technologietitel, können Sie nicht einordnen, wenn man den Einfluss der Carry Trades über die letzten 10, 15 Jahre sieht. So, die sind jetzt eingedeckt worden. Das ist nicht von jetzt auf gleich. Das ist ein fortlaufender Prozess. Aber im Moment haben sie erstmal einen Schlag vor den Bug bekommen. Jetzt sortieren sich die Märkte, sind aber insgesamt um die Erfahrung reicher, dass die japanische Notenbank also nicht nur droht, sondern auch handelt. Und das ist eine Erfahrung, die ist neu. Denn die letzten 20 Jahre wurde immer nur gedroht, ohne dass gehandelt wurde. Und jetzt müssen die Märkte vorsichtiger sein. Und auch das ist ein höheres Risikobewusstsein, was die Märkte enorm stabilisiert.
Vielen Dank für die Erklärung. Und dann die zweite Frage bezieht sich auf die Stabilität des Marktes, die Sie angesprochen haben. Haben wir denn Umverteilungen gesehen in Assetklassen, in Regionen, in Branchen, die vielleicht vor dem Tag oder dem Event nicht so waren, dass sich der Markt dadurch stabilisiert hat?
Bedingt. Also das sind parallel laufende Prozesse. Wir haben eine hohe Fragmentierung der Märkte gehabt in den letzten 5-6 Jahren. Zum Teil natürlich auch durch die ESG-Regeln, die also ganze Marktsegmente, gerade Rohstoffe, Energie, Öl, ausgegrenzt haben, weil sie eben nicht ESG-konform wurden. Also bündelte sich das Kapital in den Branchen, die also ESG-konform waren. Dann gab es noch andere Kriterien, natürlich da, wo das höchste Wachstum ist, die höchste Rentabilität. Das löste sich jetzt eigentlich schon seit 2-3 Jahren auf. Und so das, aber wir haben schon starke Bewertungsdifferenzen. Wenn Sie sich die Bewertung von Apple angucken, als eines Extrem, und vergleichen das mit der Bewertung von ExxonMobil als größten Ölkonzern in Amerika, dann sieht man, wie eigentlich fehlgepreist wird. Das ist das Ergebnis dieser Strukturveränderung. Die löst sich jetzt, wie gesagt, auf. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, der jetzt stattgefunden hat, der bezieht sich mehr auf Assetklassen an sich. Wir hatten eine einseitige, seit gut 2 Jahren sind Anleihenmärkte total in der Defensive, weil sie einen negativen Realzins bieten. Das heißt, die Coupons und die Ablaufrenditen liegen weit unter den Inflationsraten. Sinn des Anleihenmarktes ist es, fast per Definition einen positiven Realzins zu bieten. In der Regel sagte man früher, dass die Ablaufrenditen etwa der doppelten Inflationsrate entsprechen. Das heißt also, wenn ich 2% Inflation habe, muss ich 4% Zinsen haben. Wir hatten aber fast das Gegenteil. Und Teile des Marktes sind jetzt nach den letzten 2 Jahren wieder in einer positiven Rendite, auch weil ihre Inflationsraten ja fallen, aber eben noch nicht alle Segmente. Aber der Anleihenmarkt hat einen großen Schritt nach vorne getan. Und wir haben jetzt, also die Lücke ist kleiner geworden, sodass man sagen kann, die erste Rebalancierung war zwischen Aktien- und Anleihenmarkt. Die Rebalancierung im Aktienmarkt, wie gesagt, läuft langsamer, wird aber auch erfolgen. Und da über das Ganze ist dann noch die Klammer zu hängen, dass die institutionellen Anleger, die in den letzten 20 Jahren sehr, sehr stark anleihenlastig waren, mit sehr hohen Anleihenquoten gearbeitet haben und sehr niedrigen Aktienquoten, nun seit Dezember diesen Jahres angefangen haben, ihre Portfolios zu adjustieren. Das heißt, die Neuanlage begünstigt eine höhere Aktienquote. Und das sind Mittelzuflüsse, die auch in den breiten Aktienmarkt fließen und diesen auch liquider machen und dort auch dann die Bewertungslücken schließen. Also es sind parallele Prozesse insgesamt.
Mhm. Und jetzt mit dem Blick auf, wie Sie schon gesagt haben, Ende des Jahres haben Sie angesprochen, aber auch auf die Zukunft. Was wird man jetzt nach dem Event vielleicht anders sagen, als man es vor 2, 3 Wochen noch gesagt hätte, wenn man sich den Markt angeschaut hat weltweit?
Also das Risiko in den Anleihenmärkten war das größte überhaupt. Denn wir haben seit 2 Jahren eben in 2 großen Schüben wirklich Explosionen, muss man sagen, der Renditen gesehen. Die haben sich zum Teil verachtfacht, verzehnfacht. Es ist erstaunlich, wie wenig das wirklich kommentiert wurde, weil sie auch in den höchsten Bonitäten Renditeaufschläge hatten, die weit über das hinausragten, was wir auch in den Finanzkrisen gesehen haben. Einen solchen Abverkauf in Anleihenmärkten, der eigentlich gar nicht stattfinden darf und der ja per Definition auch verhindert werden sollte durch die Notenbankkäufe, ist extrem problematisch. Das deutete sich an, dass sich dieser Prozess fortsetzt. Bis vor 2, 3 Wochen sah es so aus, als ob die Anleihenmärkte, nachdem sie kurz so verschnauft haben, die alten Spitzenstände vom letzten Oktober 2023 überschreiten werden und dass dann wirklich erneute Spitzen entstehen. Das Thema ist jetzt weg. Der Markt ist jetzt in einer stabilen Bandbreite, also bei den höchsten Bonitäten, in der er, weil er liquide ist, auch wieder Risiken bepreist. Er nimmt auch wieder Fluchtkapital auf, was vorher auch nicht der Fall war. Er nimmt die geopolitischen Risiken wahr. Er fängt an, wie ein normaler Anleihenmarkt wieder zu funktionieren. Dazu gehört natürlich auch, dass die Staaten, also die Emittenten von neuen, ihre Neuverschuldung senken oder tendenziell reduzieren, sodass der Kapitalbedarf bei den monatlichen oder wöchentlichen Auktionen auch wieder sinkt. Also der Markt kommt hier ins Lot und atmet aus. Und ein Anleihenmarkt, der sich jetzt in Anführungsstrichen nur noch in den Bandbreiten, also bei den US Treasuries wäre das von 3,8 bis vielleicht 4,9 und in Deutschland wäre das von 1,9 bis 2,7% bewegt, der kann in diesen Bandbreiten gut leben. Wichtig ist, dass ein Anleihenmarkt stabil ist, dass die Renditen nicht schnell steigen oder keine hohe Volatilität auslösen oder erleben. Und die letzten 2 Wochen haben genau das bewirkt. Sie haben die Volatilität rausgenommen aus dem Anleihenmarkt, haben ihn liquide gemacht, haben dem Markt eine Erfahrung gegeben, dass er wesentlich risikobewusster sein muss. Und damit haben wir uns ein Zeitfenster gekauft von vielleicht 12, 18 Monaten, in dem das Anleihenthema im Risiko begrenzt ist. Das bietet sehr viel Stabilität. Das bietet dem Aktienmarkt auch die Möglichkeit, jetzt neue Bewertungskriterien oder neue Bewertungsmaßstäbe anzuwenden. Das bietet auch anderen Teilen der Märkte die Gelegenheit, ihre Portfolios zu balancieren. Denn man darf nicht vergessen, diese Explosion der Renditen bedeuten ja einen Verfall von Anleihenbewertungen, zum Teil 30-40%. Und die sind alle noch nicht abgeschrieben. Selbst die Notenbanken sitzen ja auf sehr hohen Anleihenbeständen. Zum Teil bei der EZB waren es ja in der Spitze 8 Billionen. Wenn die um 30% im Wert fallen, sind das 2,4 Billionen. Die müssten eigentlich wertberichtigt werden. Die EZB hat, glaube ich, ein Kapital von 300 Milliarden. Also lässt sich leicht ausrichten, welche immense Schäden, bilanziellen Schäden entstehen, wenn solche Wertpapiere, solche Buchverluste entstehen. Und man hat in den letzten 2 Jahren gebetet und gehofft, also wirklich gehofft, dass eben die Zinsen fallen. und dass man sagt, gut, dann lösen sich die Buchverluste wieder aus. Das ist nicht passiert, das wird auch nicht passieren. Aber man hat jetzt, wenn der Zins wenigstens nicht weiter steigt, hat man ein bisschen Luft, um jetzt die Abschreibungen vorzunehmen. Aber das wird kommen. Also die nächsten 2 Jahre ist unglaublich, oder vielleicht auch länger, unglaublich viel Aufräumarbeit zu machen, um die Kollateralschäden und Nebenwirkungen der QE-Programme eben abzuarbeiten und auch zu handeln.
Mhm. Und dann würde ich abschließend gern einmal noch die Brille des Privatanlegers aufsetzen, weil viele unserer Hörerinnen und Hörer Privatanleger sind. Wenn man jetzt als Privatanleger das hört und das mitbekommt, auf was könnte man möglicherweise achten? Wie sollte man sich verhalten? Oder was wäre vielleicht hilfreich zu tun in dem Moment?
Man fährt jetzt eine klassische Linie. Das heißt, Sie können jetzt, sollten auch zwischen 60% und 70% sind in hochkapitalisierten Aktien drin. Insbesondere die zinssensitiv sind und unterbewertet sind. Das gilt auch zum Beispiel für die europäischen Banken. Gilt auch für die Rohstofftitel, gilt auch für Telekom-Titel, die jetzt sehr stark steigen. Da haben wir Unterbewertungen. Hier haben Sie die Möglichkeit, sehr hohe Kursgewinne innerhalb der nächsten 2 bis 3 Jahre zu erzielen. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Gleichzeitig können Sie auch 30% Ihres Geldes jetzt wieder in Anleihen investieren, sollten Sie auch. Aber Sie müssen dort auf den Coupon achten. Das heißt, eine Anleihe ist dann interessant, über den Daumen gesagt, wenn sie 5% Coupon liefert und gleichzeitig eine Laufzeit hat von über 8 oder 9 Jahren und im Kurs eben unter Pari notiert, also knapp unter 100%. Dann haben Sie eine echte Realverzinsung. Das kriegen Sie im Moment nur eigentlich in anderen Währungen, also im Dollar oder im Pfund. Der Euro bietet das noch nicht. Aber das macht Sinn. Gold kommt sogar auch dazu, ist jetzt ein anderes Thema, aber wirklich relevant. Also wenn Sie sagen, ich fahre 10% Gold, 20-30% Anleihen und den Rest in Aktien, haben Sie eine ganz klare Linie mit der Direktanlage. Da können Sie gut bis 2026/27 damit arbeiten. Die Zinstendenzen, also das, was wir jetzt sehen, ist deswegen so wichtig, weil seit 15 Jahren wird permanent in die Märkte interveniert, sei es der Notenbanken, sei es der Politik, um Preise herbeizuführen, die also politisch gewünscht sind oder die gesellschaftlich akzeptabel sind. Wir haben jetzt eine tendenziell freie Preisfindung. Das hat ein relativ hohes Trägheitsmomentum. Das dauert, bis sich das begradigt. Aber in der Anpassung dieser Preise liegen hohe Kursgewinne. Und die muss sich der Privatanleger jetzt sichern. Das kann er auch machen. Und wenn Sie mal beim Beispiel der Deutschen Telekom bleiben, haben Sie in den letzten Wochen gesehen, die ist von 20 auf knapp 25 gestiegen. Die richtige Bewertung liegt dort irgendwo bei 41, 42. Das sind also jetzt nochmal 15 Euro, die draufkommen. Das sind also ja, fast 50%. Das sind hohe Gewinne, oder mehr, das sind, Kopf kann ich es ja auswählen, jedenfalls hohe Gewinne, die Sie hier erzielen können, plus die Dividende, also das sind ganz tolle Anlagen.
Und Herr Berninger, was würde das denn in Bezug auf die Wahlen, die in diesem Jahr auch stattfinden, bedeuten, oder was bedeutet das, was jetzt passiert ist, auch möglicherweise auf Einflüsse zu Wahlergebnissen?
Es bedeutet, dass die Wahlen aus Sicht der Kapitalmärkte fast keine Rolle spielen. Das ist für viele befremdlich, weil seit 10 Jahren natürlich Politik total dominiert. Das Primat der Politik wird immer die dominante Größe. Die Bewegungen an den Kapitalmärkten engen den Spielraum der öffentlichen Hand enorm ein. Und Regierungen müssen ihre politischen Ausrichtungen sehr eng fassen. Ganz gleich, ob sie links oder rechts oder in dem Zentrum stehen. Das heißt, wenn man das jetzt auch konkret sogar in England sieht, aber andere werden da auch folgen, diese extrem breite Auslegung der Politik unter Partizipation aller gesellschaftlichen Gruppen, die also mitmischen und mitdiskutieren dürfen, das ist passé. Wir werden in den nächsten 2 Jahren sehr langweilige Politik sehen. Das jetzt in erster Linie aufs Innenpolitische konzentriert. Außenpolitisch, also geopolitisch, ist das sicherlich anders. Aber auch da werden wir zu der Erkenntnis kommen, dass die höheren Zinsen, wie jetzt auch die höheren Zölle, insgesamt wachstumshemmend sind. Also dieser wirtschaftliche Kurs nicht sehr zielführend ist. Und einer der großen Unterschiede der Regierungen heute zu den Regierungen der letzten oder in der Nachkriegszeit, im letzten Jahrhundert, ist, dass sie alle wissen, weil sie alle die Erfahrung gemacht haben, egal was für politische Visionen man hat, man muss liquide bleiben. Ich kann mich nicht gegen die Kapitalmärkte stellen, ich kann mich auch nicht gegen die Konjunktur der Wirtschaft stellen. Alles scheitert, wenn kein Geld mehr da ist. Und diesen gemeinsamen Nenner wird wahrscheinlich auch geopolitisch dazu führen, dass man pragmatische Lösungen anstrebt oder Eskalationspunkte letztlich vermeidet. Das heißt also, Sie haben aus der Zinswende der jetzigen Stabilisierung, aus dem, was ich da skizziert habe, ein ziemlich enges Korsett, das der Politik in den G7-Staaten, aber auch darüber hinaus, also auch China und auch in Russland oder auch in Saudi-Arabien, sehr, sehr enge Bandbreiten gibt, was überhaupt möglich ist. Und das ist gut so.
Sehr interessant. Vielen Dank für die Informationen. Und auch an der Stelle, Herr Bernecke, möchte ich sagen, vielen Dank für Ihre Zeit und für die Expertise, die Sie heute mitgebracht haben und sich Zeit für die Aufnahme genommen haben. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie weitere Fragen haben oder auch mehr von Herrn Bernecke hören möchten, wie schon bereits gesagt am Anfang, er ist Herausgeber des Aktienblatts und Sie können aber auch gerne bei Fragen auf uns zukommen. Nochmal ein großes Dankeschön an Sie, Herr Bernecke, und bis zum nächsten Mal.
Danke, bis zum nächsten Mal.
Disclaimer: Dieser Podcast dient unter anderem als Werbemitteilung. Er richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anlegerinnen und Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Die in dieser Folge enthaltenen Informationen und Meinungen geben die aktuellen Einschätzungen der Plutos Vermögensverwaltung AG und unseren Gesprächspartnern wieder und können sich jederzeit ändern. Auch Angaben zu Zukunftserwartungen können erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit diesem Podcast wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung der Veröffentlichung ganz oder teilweise in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Plutos Vermögensverwaltung AG zulässig.
Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanzpodcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutos-Team.